Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen, ihr habt es gerade gehört, in der Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Jens Volzwinkler und mein heutiger Gast ist Herr Oliver Arnold. Er ist Inklusionsbeauftragter der Stadt Ulm. Herr Arnold, ich grüße Sie.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, freut mich. Haben Sie gut hergefunden?
Jo, kein Problem.
Free FM kennt man, oder?
Free FM kennt man, genau.
Okay, ja, erzählen Sie doch ein bisschen was über sich. Was macht ein Inklusionsbeauftragter? Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Wow, das ist eine ganze Menge auf einmal. Also, da fange ich vielleicht mal damit an, wie ich zu dem Beruf gekommen bin. Also, ich habe irgendwann mal Sozialarbeit studiert, das ist schon eine Weile her. Bin in dem Arbeitsfeld auch ein bisschen rumgekommen. Meine erste Station war damals in der Drogenhilfe. Zuletzt habe ich 10 Jahre lang in der Bewährungshilfe, auch in der leitenden Position gearbeitet. Hatte aber schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal in den Bereich Arbeit mit Menschen mit Behinderungen reingehen würde. Und da war es dann einfach irgendwann Zeit von Wechsel. Und das war gerade in der Zeit, als landesweit die Stellen der kommunalen Behindertenbeauftragten ausgeschrieben wurde. So müsste ich eigentlich offiziell qua Gesetz heißen. Wir haben da in Ulm relativ schnell umfirmiert, weil wir gesagt haben, Behindertenbeauftragte, der Begriff ist ein bisschen altbacken. Die Betroffenen haben auch gesagt, eigentlich sind wir ein Stück weiter. Es geht um den Gedanken der Inklusion und der inklusiven Gesellschaft. Und deswegen nenne ich mich jetzt Inklusionsbeauftragter.
Okay, Sie haben es gerade schon erwähnt, diese Stelle, in der Sie jetzt aktuell arbeiten, die ist relativ neu eingeführt worden. Was gab es davor, eine andere Stelle, die dafür zuständig war, oder ist das einfach ein komplett neues Bewusstsein, dass man so jemanden braucht?
Also ich glaube, der Gesetzgeber hat da schon versucht, einen bewussten Impuls zu setzen, als er in dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz, das Ende 2015 in Kraft getreten ist oder verabschiedet wurde, gesagt hat, die Stadtkreise und die Landkreise müssen Stellen schaffen für kommunale Behindertenbeauftragte. In Ulm selber ist das gar nicht so wahnsinnig neu. Hier gab es immer schon ehrenamtliche Behindertenbeauftragten. Also ich hatte schon einige Vorgänger im Amt, die sich um die Belange von Menschen mit Behinderungen gekümmert haben. Aber ich bin sozusagen der Erste, der diese Position hauptamtlich und sozusagen ausschließlich bekleidet. Das ist neu.
Okay, und wer genau ist Ihr Chef?
Also theoretisch ist mein Chef der Leiter der Abteilung Soziales, oder was heißt theoretisch, das ist tatsächlich so. Also natürlich haben die Städte und Landkreise diese Stellen irgendwo im Verwaltungsgefüge angesiedelt. Das kann jetzt in großen Verwaltungen wie Ulm eben in einer Abteilung Soziales sein. Es gibt Landkreise, wo das als Stabsstelle dann dem Landrat oder dem Bürgermeister direkt zugeordnet ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das ist aber auch eigentlich egal, weil der Gesetzgeber den Anstellungsträgern gewisse Vorgaben gemacht hat. Und eine der ganz wesentlichen Sachen ist eben die, dass die kommunalen Behindertenbeauftragten weisungsungebunden sind. Das heißt, natürlich hat mein Chef eine Dienstaufsicht über mich. Ich habe einen Arbeitsvertrag, den ich erfüllen muss, wie jeder andere Angestellte bei der Stadt Ulm auch. Das ist klar. Aber wo ich jetzt inhaltlich die Schwerpunkte meiner Arbeit setze oder was ich da für eine Meinung dazu habe und wie ich das ausgestalte, ist tatsächlich, und das ist für so eine Verwaltung sicher ungewöhnlich, das ist weitgehend mir selber überlassen. Und da muss ich der Stadt Ulm auch attestieren, dass sie das bislang sehr ernst genommen haben. Also es gab keine Versuche, mir da irgendwo reinzureden oder meine Arbeit in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, sondern ich kann diesen Auftrag wirklich so erfüllen, wie es im Sinne des Gesetzgebers ist.
Okay, und können Sie mal vielleicht einen mehr oder weniger typischen Arbeitstag von Ihnen beschreiben?
Das ist eine gute Frage, weil typische Arbeitstage gibt's in meinem Bereich eigentlich nicht. Natürlich habe ich Kernzeiten, in denen ich arbeite und es gibt bestimmte Arbeitskreise oder auch Besprechungen auf Abteilungsebene, wo ich immer wieder dabei bin. Aber ansonsten weiß ich manchmal wirklich morgens nicht, was mich erwartet. Kann ja grob sagen, der eine große Bereich meiner Tätigkeit ist die Beratung von Verwaltung und von Gemeinderat bei Maßnahmen, die helfen sollen, die Stadt Ulm eben etwas inklusiver zu machen. Und da ist es je nach Anfall, dass eben ein Amt auf mich zukommt und sagt, wir haben, also ich mache es vielleicht an einem konkreten Beispiel, die Stadt Ulm baut gerade ja in der Nähe vom Bahnhof ein großes Gebäude neu, das wird das Rathaus sein, wo dann die Bürgerdienste drin sind. Also da geht man dann ja für Sachen wie Anmeldung, Ummeldung, keine Ahnung, ich glaube die Straßenverkehrsbehörde wird dort sitzen, also wenn sie sagen, ich habe ein Knöllchen zu Unrecht gekriegt oder sowas. Also die Anliegen, warum ein Bürger üblicherweise aufs Rathaus gehen muss, die kann er dann dort zentral erledigen. Und in der Planung von diesem Gebäude mussten sie sich natürlich auch Gedanken drüber machen, wie kommt ein Mensch mit Handicap rein, kann eine Person, die im Rollstuhl sitzt, dieses Gebäude barrierefrei erreichen, kommt er durch die Tür durch, wie kommt er im Gebäude weiter, gibt es einen Aufzug, gibt es Behindertentoiletten, wie kann sich ein Mensch mit Sehbehinderung oder mit vollständiger Blindheit in so einem Gebäude orientieren. Und das sind dann zum Beispiel Maßnahmen, wo die auf mich zukommen und sagen, guck mal, so haben wir uns das vorgestellt, fällt dir noch irgendwas auf, hast du noch irgendeine Ergänzung? Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist die Tätigkeit eines Ombudsmanns. Das heißt, jeder Mensch mit Behinderung aus dem Stadtgebiet Ulm kann sich direkt an mich wenden, wenn er sagt, er wird aufgrund seiner Behinderung benachteiligt oder diskriminiert. Und das sind so Sachen, da wissen Sie wirklich nicht, was da morgens bei Ihnen auf dem Tisch ist. Also das geht von... Was relativ häufig kommt, ist, dass es Schwierigkeiten beim Zugang zu Gebäuden gibt oder auf der Suche nach Behindertentoiletten. Was Leute immer mal wieder erzählen, ist, dass sie im öffentlichen Nahverkehr irgendwelche Schwierigkeiten haben. Es kommen auch Leute, die sagen, ich habe aufgrund meiner Behinderung einen besonderen Unterstützungsbedarf und diese Unterstützung wird mir verweigert oder ich erhalte die nicht in dem Umfang, wie ich die haben müsste. Aber das ist wirklich völlig querbeet. Da gibt es Sachen, die kann ich über eine einfache Weitervermittlung oder die Zusendung von Informationen erledigen. Und es gibt Sachen, die sind, sage ich mal, relativ kompliziert, denen ich mich dann sozusagen als Ombudsmann annehmen muss, wo ich mich dann mit der Gegenseite, dass jetzt die Stadtverwaltung selber ist oder ein anderer Träger, an einen Tisch setze und gucke, wie kann man eine Lösung für dieses Problem hinkriegen. Sehr oft brauche ich dann aus meinem Netzwerk, also sprich von anderen Betroffenen in der Stadt, die sich in so einem Thema auskennen oder da unterwegs sind, Unterstützung, die ich mir dann einholen muss. Aber das ist wirklich ganz bunt gemischt. Das ist auch mit eine der Sachen, die diesen Job so interessant und abwechslungsreich machen.
Ohne auf Details von Personen einzugehen, ja, können Sie grob sagen, wie viele Personen da pro Monat vielleicht direkt auf Sie zukommen?
Also pro Monat habe ich es jetzt noch nicht runtergebrochen. Ich weiß, dass ich im letzten Jahr etwas knapp unter 200 Anfragen im Bereich dieser Ombudsmann-Tätigkeit bearbeitet habe und wirklich von sag ich mal, relativ einfachen bis zu sehr komplizierten Geschichten. Also das kann man dann auch nicht sagen. Manchmal ist das wirklich mit einem Gespräch erledigt und manchmal muss man andere Stellen hinzuziehen und es dauert dann, bis sich was tut. Ich bin aktuell mit Vertretern von einem Blinden- und Sehbehindertenverband an der Thematik dran, wo es um eine Zugangsmöglichkeit in die Stadt geht, wo denen einfach eine Orientierungsmarkierung fehlt, an der entlang sie in die Stadt reinkommen. Das war eine Geschichte, die geht jetzt schon über ein Jahr und ist noch nicht abschließend behoben. Also das ist jetzt ein eher unrühmliches Beispiel, aber ich bin ja auch nicht hier, um nur zu sagen, was alles dufte und toll läuft.
Mhm. Und die 200 Personen, die Sie jetzt im letzten Jahr hatten, ist das mehr oder weniger? Also Sie machen die Arbeit ja schon seit 3 Jahren?
Ich bin jetzt im 3. Jahr, genau. Ja. Also von einem richtigen Vergleich ist es da vielleicht noch ein bisschen früh, aber im Vergleich zum Jahr davor ist es etwa ein Drittel mehr.
Etwa ein Drittel mehr, okay. Mhm. Und dann wird sich vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren herauskristallisieren, ob es tatsächlich eine Steigerung ist oder ob das dann jetzt eine Ausnahme ist.
Ja, also es war im vergangenen Jahr sicher eine Steigerung auch dadurch drin, dass wir ja über bestimmte Maßnahmen ganz viele Betroffene erreicht haben. Das Thema Betroffenenbefragung, da kommen wir ja sicher im Verlauf der Sendung nochmal drauf zu sprechen. Also alles, was im Grunde genommen dazu führt, dass ich mit dieser Stelle oder ich als Person bekannter wird, führt automatisch auch zu mehr Nachfragen oder Rückfragen. Und gerade diese Befragungsaktion hat einfach da, glaube ich, einige Leute wachgeküsst, die sagen, Mensch, da gibt es eigentlich ein Thema, das treibt mich schon länger um und jetzt habe ich jemanden gefunden, der sich dem annehmen kann.
Bevor wir dann auf den Aktionsplan, den Sie gerade schon schön angeteasert haben, zu sprechen kommen, habe ich noch eine Frage. Ich habe an der Universität Ulm studiert. Und da ist in den letzten, so vor 2-3 Jahren, sind da neue Türen eingebaut worden. Also quasi elektronische Schiebetüren, die man mit seinem Studentenausweis aktivieren kann, damit man dann quasi auch mit einem Rollstuhl problemlos durchfahren kann. Waren Sie daran beteiligt?
Also das waren sicher noch Maßnahmen, die vor meiner Zeit waren. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt was, wo man jetzt die Universität dazu braucht, weil es gibt... Also da gibt es Veränderungen einfach in den Vorgaben, in den gesetzlichen Vorgaben, die öffentliche Gebäude zu erfüllen haben. Und die Leute sind jetzt eben dran, das dann nachgerade umzusetzen und anzupassen. Insofern ist es sehr löblich, wenn es so läuft. Ich hatte auch schon mit Studierenden von der Uni Ulm zu tun, die selber gehandicapt waren.
Okay, hier bei FreeFM auf der 102,6 in der Plattform ist der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm zu Gast. Dieser heißt... Herr Oliver Arnold, jetzt gibt etwas Musik auf die Ohren von The Last Bandoleros, I Don't Want to Know, aber wir wollen wissen, wir wollen wesentlich mehr wissen, aber erst nach dem Lied. Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Radio FreeFM in der Plattform, wo wir Gäste einladen, mit diesen sprechen, die sich vorstellen über das, was sie tun, was sie gerne tun würden. Und heute haben wir Herrn Oliver Arnold zu Gast, er ist Inklusionsbeauftragter der Stadt Ulm. Und bisher haben wir ein bisschen so über seine Arbeit gesprochen, was genau macht ein Inklusionsbeauftragter. Können Sie das kurz zusammenfassen?
Er berät, wie gesagt, auf der einen Seite die Verwaltung und den Gemeinderat bei Maßnahmen im öffentlichen Raum und ist als Ansprechpartner direkt auch für die Anliegen von Menschen mit Behinderung zuständig. Ohne ihn ins Konzept fahren zu wollen, geile Mucke übrigens, wollte ich mal gesagt haben an der Stelle. Ich bin ja meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs. Wenn ich ab und zu mal einen Dienstwagen aus der Garage raushole, dann ist da eigentlich, ich sag jetzt schon fast, das Sendersuchrad festgerostet. Da läuft immer FreeFM bei einer ganz annehmbaren Lautstärke. Also ich habe, glaube ich, ein ziemlich gutes Standing.
Ja, vielen Dank. Also hier auch das Besondere an Radio FreeFM. Wir senden ja keine Werbung. Wir schauen auch, dass wir eigentlich immer so das spielen, was sonst nirgendwo läuft. Und auch jedes Lied nur einmal pro Tag, was durchaus immer interessante Lieder dann hervorbringt. Und dann ist das anders wie bei manch anderem Radiosender, wo man dann so das, ja, jedes Lied irgendwie 100-mal hört.
So ist es auf jeden Fall.
Aber da habt ihr es eben gehört, Radio FreeFM, 102,6% Musik. Und Sie haben auch 100% Arbeit geleistet, nämlich bei Ihrem Aktionsplan.
Ja, okay, danke fürs Lob. Das ist vielleicht noch ein früher Lob, aber wir sind ja eigentlich noch mitten in dem Prozess drin, genau.
Genau, worum ging es denn in dem Aktionsplan? Was war der Anstoß? Seit wann wird daran gearbeitet?
Also die Arbeit an dem Aktionsplan habe ich relativ bald begonnen, als ich die Stelle bei der Stadt Ulm angetreten habe. Es war so, dass ich im ersten Jahr im Gemeinderat einen recht ausführlichen Bericht über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in der Stadt vorgelegt habe. Und der Gemeinderat hat daraufhin der Stadtverwaltung den Auftrag erteilt, so einen kommunalen Aktionsplan zu erarbeiten. Der Begriff ist ein bisschen sperrig, sagt wahrscheinlich auch nicht jedem was. Kommunale Aktionspläne sind jetzt keine Ulmer Erfindung. Es gibt andere Städte, die das gerade auch machen. Es gibt Städte, die sowas schon, also einen Aktionsprozess schon abgeschlossen haben. Also Waldkirch hat sowas, Fellbach. Ich glaube auch große Städte wie Freiburg hat einen sehr umfangreichen Aktionsplan. Der Unterschied zu dem, was eine Stadt üblicherweise macht, ist, dass bei einem Aktionsplan nicht sozusagen die Experten aus den unterschiedlichen Abteilungen der Verwaltung am Tisch sitzen und sich überlegen, was könnten wir tun, sondern man versucht unter möglichst großer Einbeziehung der Betroffenen selber eigentlich zu gucken, wo sind wir vielleicht ganz gut aufgestellt und wo könnte man noch eine Schippe drauflegen und wie könnte das genau aussehen. Also so ein Aktionsplan ist im Prinzip eine Art Maßnahmepaket. Und deswegen ist die Arbeit an sowas auch nicht ganz beendet. Was wir im Moment machen, sind im Prinzip die Vorarbeiten, um diesen Aktionsplan überhaupt mal auf den Weg zu bringen. Sollte der dann, wenn es dabei bleibt, im Oktober diesen Jahres vom Gemeinderat verabschiedet werden, dann geht im Grunde die eigentliche Arbeit erst richtig los, nämlich das, was man sich da auf die Fahnen geschrieben hat, dann letzten Endes auch umzusetzen.
Okay, das heißt also, wir sind momentan noch, oder Sie sind momentan noch im ersten Schritt, also sozusagen den Ist-Zustand ermitteln.
Ja, wobei wir da jetzt, sage ich mal, schon weitgehend durch sind. Also wir haben da zwei Geschichten gemacht. Das eine war, es gab eine große Auftaktveranstaltung letztes Jahr im Haus der Begegnung. Da sind über 150 Besucher gekommen, was ich so nicht erwartet hätte. Hat mir also sehr gefreut. Es war eine relativ aufwendige Veranstaltung, weil da ja auch Personen mit ganz unterschiedlichen Handicaps gekommen sind. Und je nachdem, wie das Handicap aussieht, muss man halt bestimmte Sachen berücksichtigen. Also zum einen mal ganz klassisch, dass man das Haus barrierefrei, also auch mit einem Rollstuhl zum Beispiel oder einem Rollator reinkommt. Das geht dann aber weiter, wenn Sie gehörlose Menschen haben, dann brauchen Sie entweder eine Audiodeskription, also das heißt jemand, der das, was gesprochen wird, am Rechner mitschreibt, das wird dann auf eine Leinwand projiziert, wo man das dann lesen kann, was geht hier eigentlich vor sich, worüber wird gesprochen. Oder es gibt eben klassisch, die Gehörlosen haben ja eine eigene Sprache, die Gebärdensprache, und da gibt es dann sogenannte Gebärdensprachdolmetscher, die eben auch das Gehörte dann in Gesten übersetzen für gehörlose Menschen. Dann gibt es auch Leute, die einfach, also nicht gehörlos sind, aber einfach richtig schlecht hören. Das heißt, ich habe dann eben auch über so ein Akustik-Spezialgeschäft eine Hörverstärkungsanlage besorgt, sodass die Leute sich dann Kopfhörer aufsetzen konnten und alles, was ins Mikrofon gesprochen wurde, dann eben nochmal entsprechend verstärkt wurde. Es waren Menschen dabei, die blind waren. Da muss man dann natürlich gucken, dass die sich im Raum orientieren können. Oder es muss halt auch jemand mal da sein, der einmal an der Hand nimmt, wenn der auf die Toilette raus muss und ihm den Weg zeigt. Also das ist alles ein größerer Aufwand. Aber das war ja eigentlich auch das Ziel der Sache, dass man möglichst alle Handicap-Gruppen dann ansprechen kann. Wir haben das so ein bisschen gemacht als so ein Mix. Also wir hatten zum einen, da gab es ein oder zwei Vorträge und Grußworte. Wir haben dann aber auch eine inklusive Band da gehabt. Wir haben, was ich total toll fand und auch richtig gut angekommen ist, die Ulmer Rollstuhlbasketballer haben sich nicht nehmen lassen, mit ihrem Team zu kommen und haben aus ihren Trainingseinheiten so ein paar Kostproben gegeben. Das war hochspannend. Also ich erinnere mich noch lebhaft an eine Szene, wo ein Basketballspieler mitsamt seinem Rollstuhl umgestürzt ist und dann einfach mal kurz der Arm ausgefahren und sich wieder hochgewuppt hat. Also das ging innerhalb von Sekunden und man hat richtig gesehen, wie der Umstehende der Mund offen stehen geblieben ist. Das war richtig toll. Und dann hatten wir eben im Raum verschiedene Thementische zu Themen wie Arbeit, Wohnen, Freizeit, Gesundheit und so weiter, wo die Leute eben die Möglichkeit hatten, Rückmeldungen da dazu zu deponieren, eigene Anliegen zu deponieren, Vorschläge zu machen und auch sich vorzumachen, wenn die gesagt haben, wir haben Interesse, weiter an diesem Aktionsplan mitzuarbeiten. Also das war so quasi die eine Aktion. Das andere, deutlich gigantischer vom Aufwand, war also die betroffenen Befragungen, die wir durchgeführt haben. Das heißt, wir haben 9.500 Fragebögen verschickt an alle Menschen in Ulm, die nach dem Schwerbehindertengesetz schwerbehindert oder Schwerbehinderten gleichgestellt sind. Also das war zum einen schon mal aufwendig in der Vorbereitung, weil wie gestalte ich einen Fragebogen, so dass ihn jeder versteht. Also das heißt, wir haben versucht, den relativ einfach in der Sprache zu konzipieren, haben ihn dann aber auch an ein Büro für leichte Sprache, das es hier in Ulm gibt, geschickt, wo Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung über diesen Text nochmal drüber gegangen sind, den nochmal entschlackt haben, nochmal vereinfacht haben, Fremdwörter auf eine ganz einfache, also da, wo sie es nicht vermeiden ließ, das Wort barrierefrei zum Beispiel, Barriere ist ein Fremdwort, das haben sie dann in einem Nebensatz erklärt, was bedeutet Barriere eigentlich oder was bedeutet erster Arbeitsmarkt. Und wie gesagt, diese Fragebögen haben wir dann verschickt. Das war auch relativ aufwendig. Ich habe hier den städtischen Transporter vollgeladen mit den Ausdrucken und Kuverts und Postkisten. Bin mit zwei Helferinnen dann nach Stuttgart runtergefahren ins Regierungspräsidium. Da sitzt das Landesversorgungsamt und das sind die Adressen haben. Die dürfen sie ja nicht einfach rausgeben. Klar, sind geschützte Sozialdaten. Das heißt, Da war dann noch ein Dutzend Mitarbeiter im Regierungspräsidium, die uns geholfen haben. Und in 5 Poststraßen haben wir das den ganzen Tag über eingetütet und dann das Zeug wieder in Transporter und dann hier zurück an die Stadt, wo dann Post- und Botendienst diese Fragebögen ausgeliefert haben. Also da habe ich dann schon jeden Knochen gespürt am nächsten Tag.
Das heißt 9500 Fragebögen an einem Tag, also etwa 6-8 Stunden?
Das hat, also mit Hin- und Rückreise war es, glaube ich, ein 10-Stunden-Tag.
Genau, aber jetzt nur das Eintüten, ungefähr 6 Stunden.
Also wir haben dort morgens um, jetzt muss ich überlegen, ich glaube um 8:30 waren wir im RP und wir waren um 16:30 fertig.
Okay, ja doch, das ist einiges und ich versuche mir gerade da die Dimension genau vorzustellen, weil 9500, das auf dem Papier sind das ja an sich nur 4 Stellen. Allerdings, wenn man so eine Woche seinen Briefkasten nicht leert, dann ist da ja auch schon ordentlich viel drin. Wie viel ist das dann erst bei 9500?
Ja.
Oder wie viel ist das erst, wenn die SPD an alle ihre 400.000 Mitglieder die
Wobei
Wahlunterlagen zuschickt.
Genau, die, glaube ich, ja immer noch eine andere Logistik da auch in der Hinterhand haben, weil die einfach immer noch eine große Partei sind. Und bei uns war es eben ja der Inklusionsbeauftragte und 2 Praktikantinnen.
Ja, genau. Also ja. Einiges, also.
Also die Poststelle von der Stadt hat man damals, da gibt es ja so diese gelben Postkisten, die haben Sie vielleicht auf dem Postamt schon mal gesehen. Die Stadt hat man damals, ich glaube so 65 Stück von denen übermittelt und die waren dann im Prinzip auch voll. Das heißt, wir hatten einen großen Transporter und der war wirklich voll bis unters Dach und die letzten 2 Kisten haben dann meine Helferin sozusagen auf dem Knie gehabt, während ich gefahren bin.
Das ist
ordentlich. Aber war wirklich voll bis oben hin, ja.
Wie dick war denn dieser Fragebogen? Wie viele Seiten ungefähr?
Der Fragebogen selber hatte 8 Seiten.
8 Seiten, okay. Das ist dann noch relativ klein oder war das Vorder- und Rückseite?
Also 8 Seiten insgesamt, meine ich. Es waren 4 Seiten, die genau mit Vorder- und Rückseite bedruckt waren. Wobei natürlich, auch das gehört ja zur Barrierefreiheit dazu. Das war alles schwarz auf weiß, die Schrift war relativ groß und auch die Zeilenabstände waren relativ groß.
Und der Fragebogen ist speziell für Ulm erstellt worden?
Den haben wir speziell für Ulm erstellt, genau. Da ging es im Prinzip, also es gab so Eingangsfragen, die allgemein sind, die sie in jeder Befragung haben, also wo wir was über Alter und Geschlecht oder den Personenstand wissen wollten und dann einfach ganz spezifisch nachgefragt. Wir wollten wissen, wie sind die Leute eigentlich in Ulm unterwegs? Benutzen die öffentliche Verkehrsmittel? Fahren die selber mit dem Auto? Gehen die zu Fuß? Fahren die Fahrrad? Arbeiten die auf dem ersten Arbeitsmarkt? Arbeiten die in einer geschützten Umgebung? Und wie stellen sie sich das gegebenenfalls auch für die Zukunft vor? Was machen die Leute in ihrer Freizeit? Sind sie mit der gesundheitlichen Versorgung in Ulm zufrieden? Also das waren alles so Themen.
Hätte man denselben Fragebogen vielleicht dann auch für eine andere Stadt, also zum Beispiel Stuttgart, verwenden können?
Also der wäre, glaube ich, relativ allgemein gehalten. Es wäre durchaus möglich, dass man den überträgt. Wenn jetzt der Stuttgarter Kollege sagt, ich will auch so eine Befragung machen, kann ich da einen Fragebogen mal haben, dann kriegt er natürlich auch ein Blanko-Exemplar von mir. Da muss ja nicht jedes Rad neu erfinden.
Ja, genau, weil das war gerade so mein Gedanke. Vor allem, dann würde man auch womöglich landesweite Vergleiche feststellen können, wenn man einigermaßen denselben Fragebogen verwendet.
Das ist richtig, ja. Wobei von den anderen Kommunen, die im Moment an solchen Aktionsplänen arbeiten und die zum Teil auch Befragungen gemacht haben, die haben da unterschiedliche Methoden gewählt, aber die Themenschwerpunkte, um die es geht, die sind eigentlich immer die gleichen. Also das Thema Wohnen mit der Frage nach ausreichendem barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum zum Beispiel, das ist was überall auftaucht. Das ist in Ulm nicht anders wie in Stuttgart oder ich sag mal auf dem flachen Land irgendwo im Badischen.
Genau, und 9500 Fragebögen haben Sie verschickt. Wie viele sind denn zurückgekommen?
Also man hat uns damals gesagt, wenn wir 10% Rücklauf hätten, das wären 950 gewesen, dann könnten wir mehr wie zufrieden sein. Ich habe jetzt Bestand heute knapp 2500 Fragebögen zurückgekriegt. Also mehr als ein Viertel der Befragten hat tatsächlich geantwortet. Das war auch schon mal eine Sache, die zum einen natürlich ein Arbeitsaufwand war, weil ich musste die ganzen Daten ja irgendwie dann erfassen und weiterverarbeiten. Das hat mich den Sommer über beschäftigt. Auf der anderen Seite ist natürlich toll, wenn man so eine Rückmeldung hat. Und es war auch aus diesen allgemeinen Fragen ersichtlich, dass wir alle Altersgruppen erreicht haben, dass wir alle Handicapgruppen erreicht haben.
Und wie genau läuft so eine Auswertung dann aus? Ab? Also werden die dann automatisch eingescannt oder?
Oh ja, das wäre schön gewesen. Also die Fragebögen waren so angelegt, dass die Fragen waren ganz überwiegend eben so, dass es da Ankreuz-Antwortmöglichkeiten gab. Das heißt, ich bin einfach nur da gesessen, habe das stur in den Excel reingehauen. Ich hatte prominente Unterstützung, also ein Mitglied des Gemeinderats in Ulm, der mit solchen Befragungen schon zu tun hatte, hat mir dann angeboten, die weitere Auswertung zu übernehmen. Das heißt, von dem habe ich dann letzten Endes dann die Auswertungen generieren lassen. Also wenn ich dann so Übersichtsgrafiken wollte, zum Beispiel zur Altersstruktur, zur Handicapstruktur oder zu den weiteren Fragen, die es dann da drin gab. Es gab aber auch eine Freitextfrage ganz am Schluss, wo wir gesagt haben, was ist Ihnen sonst noch wichtig? Und allein das Zusammenschreiben des Textes, Freitextfragen, gab dann ein Word-Dokument mit etwas über 30 Seiten.
Boah, ja, das klingt nach auf jeden Fall ordentlich Arbeit.
Ja.
Da frage ich mich gerade noch für die Zukunft, also wir hatten es ja gerade schon mit dem Einscan. Mhm. Hätte man den Fragebogen auch online ausfüllen können?
Das hatten wir damals bewusst nicht gemacht. Ich überlege mir jetzt gerade, was der Grund war, warum wir das nicht getan haben. Wir wollten einfach die Möglichkeit nutzen, die Leute sozusagen direkt auch mit, da war auch ein Anschreiben vom Oberbürgermeister dabei, sozusagen ganz persönlich direkt an der Haustür oder am Briefkasten eben zu kontaktieren. Und bei einem Online-Fragebogen wäre es ja auch möglich gewesen, dass man den mehrmals ausfüllt oder so. Und wir wollten da einfach, also wir wollten klar machen, dass das Ding auch beschränkt ist, zum Beispiel auf das Stadtgebiet Ulm. Mhm. Es gab aber auch zwei, drei Leute, die haben sich im Zuge dieser Befragungsaktion bei mir gemeldet, haben gesagt, ich weiß nicht warum, aber dieser Fragebogen ist bei mir nicht angekommen. Den habe ich ihnen dann per E-Mail zugeschickt. Also das war dann schon auch machbar.
Okay, also was ich mir noch vorstellen könnte, was ich mal gehört habe, dass man, also an Universitäten, an Hochschulen ist es gang und gäbe, dass Vorlesungen zum Beispiel bewertet werden. Mhm. Und manche haben dann eben schon versucht oder haben das umgesetzt, dass man quasi die Vorlesungsbewertung online am PC machen kann. Und daraufhin haben das einfach zu wenig Studierende quasi ausgefüllt. Einfach, weil es nicht direkt auf dem Schirm war. Und wenn man es eben per Post bekommt, beziehungsweise in der Vorlesung direkt ausgehändigt bekommt, dann hat man es in der Hand, dann hat man gerade eh nichts zu tun, weil der Prof macht ja erst die Vorlesung, wenn das alles wieder eingesammelt ist, etc. Also von daher ist das vielleicht auch noch ein Kritikpunkt, den man dann für die Zukunft beachten muss, wenn man sich überlegt, Papier oder papierlose Umfrage.
Ja.
Ja, wir bei Radio Free FM auf der 102,6 sind heute mit dem Inklusionsbeauftragten der Stadt Ulm im Gespräch. Sein Name ist Herr Oliver Arnold und es geht im Großen und Ganzen darum, wie wird die Stadt Ulm, vielleicht drücke ich mich jetzt ganz falsch aus, einfach mal korrigieren.
Schauen wir mal,
behindertenfreundlicher?
Ja, das wäre jetzt aus meiner Sicht vielleicht der erste Schritt. Das Ziel, an dem wir arbeiten, ist eine inklusive Stadt Ulm. Das heißt, in einer inklusiven Gesellschaft würde es keine Rolle spielen, ob sie männlich oder weiblich sind, ob sie Fleischesser oder Vegetarier oder Veganer sind, ob sie eine religiöse Weltanschauung haben und wie die aussieht und ob sie ein Handicap haben oder nicht, ob sie alt oder jung sind und was sie für eine Hautfarbe oder einen kulturellen Hintergrund haben, das spielt in einer inklusiven Gesellschaft keine Rolle mehr. Das heißt, behindertenfreundlich wäre so der erste Schritt, dass wir Barrieren abbauen, da wo sie da sind, aber irgendwann müsste man eigentlich zu einem Ergebnis kommen, wo man sagen, es ist völlig irrelevant, ob der Typ, der die Wohnung neben mir hat, jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht, der hat die gleichen Chancen und Möglichkeiten.
Also das Ziel ist, zusammen zu leben.
So ist es.
Okay, und hiermit verabschieden wir uns in eine kleine musikalische Pause. Jetzt kommt Saltwater von Geowulf. Ja, und herzlich willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mit mir im Gespräch ist Herr Oliver Arnold. Und wir reden über seine Arbeit als Inklusionsbeauftragten. Es geht nicht nur darum, die Stadt behindertenfreundlicher zu machen oder allgemein so zu gestalten, dass Menschen mit beliebigen Benachteiligungen leichter durch die von A nach B kommen etc., sondern das Ziel ist, wie wir eben gehört haben, dass wir alle miteinander leben können, dass es gar nicht mehr wichtig ist, ob Mann oder Frau, ob religiös, ob vielleicht eine Sehschwäche, ob irgendwas anderes. Und dazu hat Herr Arnold einen Aktionsplan erstellt, beziehungsweise arbeitet an einem Aktionsplan. Er hat eine Umfrage rumgeschickt an 9500 Personen mit Benachteiligung. Das sind, woher wussten Sie, dass diese Personen eine Benachteiligung haben?
Das sind die Bürgerinnen und Bürger von Ulm, die einen Schwerbehindertenausweis haben. Also nur von denen habe ich ja sozusagen eine Adressgrundlage, oder hat es das Landesversorgungsamt, wie gesagt, wir hatten die Adressen ja nicht. Die Stadt Ulm selber kennt nur die Menschen mit Behinderung, die auch Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen. Das sind etwa 10% von denen nur. Also die 9500 sind eben die wir kennen. Es gibt darüber hinaus sicher noch eine große Zahl von Leuten, die, ja, ich sag jetzt mal, irgendeine Einschränkung haben, weil, keine Ahnung, man im Alter nicht mehr so agil ist oder die Augen oder die Ohren auch nicht mehr so recht tun, aber die jetzt nicht deswegen einen Schwerbehindertenausweis beantragt haben. Aber die kenne ich natürlich nicht, die kann ich nur schätzen.
Mhm. Und Sie haben vorher schon gesagt, von den 9500 Personen, die Umfrage erhalten haben, gab es einen Rücklauf von 2500 Personen,
yep.
Was einiges an Eintipparbeit dann war bei der Auswertung, aber auf jeden Fall ein gewisses öffentliches Interesse zeigt. Und was war denn so das Überraschendste für Sie? Also abgesehen von der Menge an Rückläufen.
Also die Menge an sich schon mal, es gab, also Überraschungen gab's überall. Was mich zum Beispiel nicht überrascht hat, ist, dass das Gros der Befragten, also etwas über die Hälfte der Befragten sind 65 und älter. Da spielt es rein, was Sie gerade gesagt haben, dass nur die wenigsten Menschen mit einer Behinderung zur Welt kommen, sondern meistens es eben was ist, was im Laufe des Lebens durch Krankheit oder durch einen Unfall eben eintritt. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass wir wirklich alle Handicap-Gruppen erreicht haben. Also das sind Menschen mit Körperbehinderungen, die eine Sehbehinderung, eine Hörbehinderung haben. Es sind Leute, die seelisch krank sind. Es sind Leute, die kognitiv beeinträchtigt sind. Das ist schon mal von der Mischung eine ganz spannende Sache. Was mich zum Beispiel auch überrascht hat, wenn ich mir jetzt den Bereich der Mobilität angucke, weil in meiner Arbeit kriege ich, sag ich mal, meistens was mit, wenn es Probleme gibt mit der Bahn oder mit dem Bus und so weiter, dass doch sehr viele Menschen mit Behinderung im eigenen Auto unterwegs sind. Also haben 1250 Personen haben gesagt, ich fahre von, keine Ahnung, ein paar Mal im Monat bis zu fast jeden Tag selber mit dem Auto. Das hat mich zum Beispiel überrascht, dass es sind viele, die zu Fuß unterwegs sind, es sind erstaunlich viele, die auch Fahrrad fahren. Da geht es dann zum Beispiel auch bei den Freitext-Antworten deutlich auseinander. Es gibt einige, die gesagt haben, man muss die Radfahrer besser kontrollieren, insbesondere in der Fußgängerzone. Die sind sozusagen, die gefährden uns Fußgänger, so wie die da durch die Fußgängerzone heizen. Und es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, wir haben in Ulm noch ein viel zu schlechtes und viel zu schlecht ausgebautes Radwegenetz. Wir brauchen mehr Radwege. Also da ist tatsächlich die ganze Spanne dabei. Das hat mich doch schon auch überrascht, ja. Es war zum Beispiel so, dass der überwiegende Teil der Befragten gesagt hat, also öffentliche Gebäude betreten ist nicht das Problem, da komme ich auch ohne fremde Hilfe rein. Also das werden die städtischen Behörden sicher gerne hören. Es wird geringer, wenn wir nachfragen, zum Beispiel nach Freizeiteinrichtungen oder auch nach Gastronomieeinrichtungen, da wird es schon ein bisschen schwierig. Auch im Einzelhandel, Sie haben ja hier in Ulm oft dieses Modell, dass Sie vorm Geschäft halt eine Treppe haben. Das sind ein oder zwei Stufen. Für Sie und mich kein Problem. Für einen Mensch, der im Rollstuhl sitzt oder auch jemand, der einen Rollator dabei hat oder vielleicht auch noch einen Kinderwagen, wird es dann natürlich an der Stelle schon schwierig.
Und Sie haben am Montag dazu eine Pressekonferenz gehalten,
ja.
Und da wurde unter anderem gesagt, dass sich Menschen auch längere Grünzeiten bei Ampeln gewünscht haben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, stimmt, genau.
Was ist denn da der Lösungsansatz? Also einfach quasi bei allen Ampeln 10 Sekunden mehr Grünzeit drauf?
Das ist eine gute Idee. Würden Sie das bitte an die entsprechende Stelle in der Verwaltung weitertragen? Bin mal gespannt, was dann passiert. Nein, also das ist ein im Grunde ganz banales Beispiel. Ich kannte das vorher schon, also schon relativ kurz, nachdem ich angefangen hatte, kam eine Frau zu mir und hat gesagt, also an der Kreuzung vom Landgericht, da kommt sie einfach nicht über die Olga-Straße rüber in der Grünzeit, in der Grünphase von der Ampel. Ich meine, das sind zwei Straßenstreifen, in der Mitte ist noch eine Straßenbahnlinie, die Linie 1, die da durchgeht. Und ich bin dann tatsächlich einmal dahin mit der Uhr, habe das mal mitgemessen. Ich habe auch festgestellt, also ich selber, ich bin nicht gehbehindert, bin in der Grünphase auch nicht drüber gekommen. Ich bin jemand, der durchaus eigentlich einen zügigen Schritt drauf hat. Jetzt ist es so, für sowas gibt es rechtliche Rahmenbedingungen. Also es gibt auch gesetzliche Vorschriften, wie lange eine Grünphase für Fußgänger sein muss. Und zumindest von den rechtlichen Rahmenbedingungen ist das alles jetzt im doppelten Wortsinn tatsächlich im grünen Bereich. Das heißt, also ich könnte es nicht einfach hergehen und sagen, Leute, hier läuft was schief, guck mal ins Gesetz und korrigiert es entsprechend, sondern das wäre dann tatsächlich ein dickeres Brett, das man bohren müsste, dass man sich dann nochmal Gedanken drüber macht. Man müsste das ja einmal durchrechnen, was für Auswirkungen hat es zum Beispiel auf den fließenden Verkehr, wenn jetzt die Grünphasen für die Fußgänger ausgeweitet werden.
Genau, also ich habe von einer anderen Stadt mal gelesen, wo es ähnliche Probleme gab und ein Lösungskonzept war dann quasi, dass Menschen zum Beispiel, die eher langsam unterwegs sind, weil Rollstuhl, weil Rollator, ja, warum auch immer, einen speziellen Ausweis haben und mit diesem Ausweis können sie dann quasi an die Ampel gehen, den Ausweis hinhalten, die Ampel erkennt, okay, da ist jemand, der kommt nur etwas langsamer über die Straße und weil diese Person dann da ist und sich quasi registriert hat an dieser Ampel, ist die Grünphase automatisch länger. Und dann würden sozusagen die Auswirkungen auf den fließenden Verkehr, so der Gedanke, minimiert werden.
Die sind dann natürlich nur temporär, klar, ja. Also das, ja, es gibt viele Lösungen in dem Bereich, die ganz gut sind. Das ist dann auch eine Frage dessen, was man da vom Aufwand auch reinstecken will. Ein ähnliches Problem haben zum Beispiel blinde Menschen an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Die sind zwar schon ganz überwiegend barrierefrei ausgebaut, das heißt, da gibt's, das ist Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass vorne am Steig von der Straßenbahn, da ist immer so ein weißer Streifen, sowas mit Noppen oder mit Rillen drin. Das sind die Orientierungsstreifen, die zum Beispiel ein sehbehinderten Mensch mit seinem Blindenstock dann ertasten kann und an denen er weiß, wo er sich befindet. Das sind zum Beispiel Sachen, die funktionieren ganz gut. Was ein sehbehinderter Mensch nicht machen kann, ist lesen, was auf der Anzeige steht. Und es gibt Städte, die zum Beispiel dann so akustische Systeme haben. Da haben sie auch so was Ähnliches wie einen Ampelknopf, da drücken sie drauf und dann spricht quasi eine Computerstimme vor, wann sind die nächsten Zeiten, wann eine Bus oder Bahn und in welche Richtung die dann fährt. Das sind so Sachen, die zum Beispiel in den Planungen von der Straßenbahnlinie 2 durchaus an der einen oder anderen Station eine Rolle spielen würden.
Okay, und was gibt's denn, also was auch noch ein Problem war, das haben Sie vorher, meine ich, schon angesprochen, ist der bezahlbare Wohnraum. Was, ja. Also ich meine, man hört allgemein immer, dass es Wohnungsknappheit in Deutschland gibt. Also inwiefern gibt's da einen wesentlichen Unterschied zwischen der allgemeinen Wohnungsknappheit und der Wohnungsknappheit für Personen mit Benachteiligungen?
Die gibt es insofern, dass Menschen mit Behinderung halt nochmal einen anderen Bedarf an Wohnraum haben. Also wenn ich jetzt bei dem klassischen Beispiel Person sitzt im Rollstuhl bleibe, dann heißt das, ich muss irgendwie ebenartig in das Gebäude reinkommen und dann entweder ohne Treppe bis zu meiner Wohnung oder ich habe einen Aufzug. Die Wohnungstür muss eine bestimmte Breite haben, damit der Rollstuhl durchpasst. Auch alle Türen, die ich in der Wohnung habe, brauchen eine bestimmte Breite. Die brauchen vielleicht auch einen etwas tiefer sitzenden Türgriff. Ich muss ein größeres Bad haben, weil ich innerhalb von dem Bad zum einen mich mit dem Rollstuhl drehen muss und zum anderen muss ich da ja irgendwie raus, wenn ich zum Beispiel auf die Toilette muss oder auch eine Dusche. Ich meine, die klassische Wohnung, sag ich jetzt mal aus den 60er, 70er, 80er Jahre, das sind ja alles so Duschen, in die man einsteigt, wo einfach ein Höhenunterschied da ist. Ein Mensch, der an der Stelle eingeschränkt ist, kommt da schon gar nicht drüber. Wenn man sich anguckt, wie Bäder heutzutage gebaut werden, da ist es meistens so, dass die Dusche schwellenlos ist. Also wo man dann sozusagen auf einen Rutsch auch rein kann. Aber das sind einfach besondere Anforderungen, die in dem, was jetzt neu gebaut wird, durchaus ein Stück weit schon Standard sind, aber sie haben auch gerade in der Stadt wie Ulm es natürlich mit vielen Bestandsgebäuden zu tun, also mit älteren Gebäuden, die noch nicht auf diesem Standard Technik waren und diese Ausstattung nicht haben. Das heißt, viele Wohnungen, die es jetzt gibt, sind für diese Zielgruppe eben nicht geeignet. Und wenn dann ein Ereignis eintritt, wie, keine Ahnung, es verunfallt jemand oder es wird ein behindertes Kind in die Familie reingeboren, dann kann es auch sein, dass ein Wohnraum, der vorher irgendwie super war und wo man sich toll wohlgefühlt hat, von einem Tag auf den anderen halt überhaupt nicht mehr passt. Und dann geht eine sehr langwierige und schwierige Suche los.
Das heißt auch grundsätzlich, dass ein Mensch ohne Benachteiligung eigentlich in jeder Wohnung leben kann, aber nicht jeder Mensch mit Benachteiligung eben in jeder Wohnung.
Passt, ja.
Und Sie haben gerade auch angesprochen, dass es dann entsprechende Bauvorschriften gibt, also bei Neubauten, dass dann darauf schon geachtet wird. Können Sie das, also Sie sind jetzt natürlich kein Architekt, aber können Sie da vielleicht irgendwie sagen, inwiefern das dann zu Mehrkosten führt?
Das kommt jetzt darauf an, von welcher Seite Sie fragen. Also das eine, diese Vorgaben gelten zum einen mal zunächst nur für öffentliche Bauträger. Also wenn die Stadt Ulm jetzt ein neues Bauvorhaben hat, weil sie einen neuen Bereich ausweist und den selber bebaut oder bebauen lässt oder es wird irgendwo ein Gebäude, keine Ahnung, was es ja öfters gibt, ist, sie haben irgendwo in der Innenstadt noch Industriebrachen und diese Gebäude werden dann abgetragen und stattdessen kommt Wohnbebauung drauf. Da wird dann zum Beispiel bei der Bebauung schon drauf geachtet, dass das eingehalten wird. Für einen privaten Bauherrn, wenn ich jetzt selber mal Häusle irgendwo baue, gilt diese Vorgabe natürlich nicht. Die gilt nur dann, wenn ich einfach ein Gebäude mit einer bestimmten Wohnungsanzahl habe. Und also an die privaten Bauherren ranzukommen oder da eine Sensibilität dafür zu entwickeln, zu sagen, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn du zumindest einen Stock von deinem Haus barrierefrei gestaltest, weil auch dich könnte dieses Problem im Laufe deines Lebens betreffen oder einholen. Das wäre so eine ganz schwierige Geschichte. Teurer wird es insofern, als dass höherer Platzbedarf bedeutet, wenn die Wohnung also im Schnitt etwas größer sein muss, dann habe ich sozusagen prozentual weniger Wohnfläche. Also wenn ich ein Haus habe, da könnte ich jetzt 10 Wohnungen einbauen, die nicht barrierefrei sind. Wenn ich die jetzt alle barrierefrei mache, dann kriege ich vielleicht nur 8 Wohnungen rein. Und insofern ist das natürlich schon ein Faktor, weil der Wohnraum ja insgesamt knapp ist.
Genau, und das könnte ja dann womöglich auch zu höheren Mieten führen. So, weil der, also jemand sagt, ich baue jetzt ein Haus für mit eben 8 Wohnungen, wie wir es gerade hatten,
ja.
Alle barrierefrei, aber es kostet mich mehr, deswegen muss die Miete höher sein. Und
ja, nicht nur es kostet mich mehr, es sind einfach auch mehr Quadratmeter pro Wohnung. Also genau. Das heißt, selbst wenn ich einen völlig ortsüblichen Mietpreis verlange, ist eine barrierefreie Wohnung, wenn sie etwas größer ist, auch etwas teurer, klar. Mhm.
Genau, und das führt dann ja direkt zum nächsten Problem, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Benachteiligung keinem regulären Beruf nachgehen können. Da gibt es dann Stichwort erster Arbeitsmarkt. Vielleicht können Sie den kurz erklären und ja, vielleicht erstmal kurz die Definition davon.
Der erste Arbeitsmarkt sind sozusagen die allgemeinen Arbeitsverhältnisse wie Sie und ich. Wir sind irgendwo angestellt, erzielen ein Einkommen und zahlen Sozialversicherungsbeiträge.
Okay.
Und es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können. Und da gibt es spezielle Arbeitsformen, ich sage jetzt mal üblicherweise die Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die etwas geschütztere Rahmen anbieten, sowohl von dem, was an Arbeit zu machen ist, wo aber auf die speziellen Belange, die diese Menschen haben, aufgrund ihrer Behinderung entsprechend Rücksicht genommen wird. Und das ist eine andere Form von Arbeitsverhältnis.
Genau, wo man dann womöglich auch weniger verdient.
Das ist mit Sicherheit so, ja.
Ja. Okay, heute hier bei Radio Free FM in der Plattform ist Herr Oliver Arnold zu Gast. Wir reden mit dem Inklusionsbeauftragten der Stadt Ulm über das, was auf Ulm noch zukommen wird. Und Sie haben jetzt für Februar und März noch bestimmte Veranstaltungen geplant.
Genau.
Wenn Sie die ganz kurz nennen könnten, was einen da so erwartet, und dann noch Ihre letzten Grußworte, was Sie unseren Hörern mitgeben wollen.
Also wir beginnen jetzt schon nächste Woche mit einem ersten Workshop. Wir haben insgesamt 7 thematische Workshops, wo es um die Bereiche Wohnen, Arbeit, Bildung, Mobilität, Gesundheit, Freizeit und Partizipation, also im Sinne von einer politischen und gesellschaftlichen Teilhabe geht. Wir versuchen in erster Linie natürlich Menschen mit Behinderung anzusprechen, aber jeder interessierte Bürger, der sagt, ich möchte mir das unter einem inklusiven Blickwinkel angucken, weil ich das für eine gute Idee halte, kann an diesen Workshops mitarbeiten. Wir werden da versuchen, aus den Daten, die wir haben und dem, was die Leute noch mitbringen, einfach Maßnahmen zu formulieren, die dann Einklang letzten Endes in diesen Aktionsplan finden. Das ist so grob das, was wir machen. Und insofern wäre mein letzter Wunsch nur, wenn es Leute gibt, die es interessiert, am besten kurz auf die Homepage von der Stadt Ulm, www.ulm.de gehen. Da ist auf der Startseite ein Hinweis auf diese Workshops. Da gibt es weitere Informationen, wo die genau sind und wie man sich dazu anmelden kann.
Okay, Herr Arnold, ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne.
Und für unsere Hörer, wie immer, schaltet ein. hört zu, fragt nach, denkt nach. Wir verabschieden uns heute mit der Plattform hier bei Radio FreeFM.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.